Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Ihr hört DRS 1 bis zum 7. mit der religiösen Sendung «Zwischenhalte» am Mikrofon, der Adrian Köpfer. Religiöse Sendung «Zwischenhalte», die aber auch für nicht so religiöse Leute eine interessante Halbstunde werden kann, weil wir stellen euch heute die Weltreligion Afrika vor. Genau, ihr habt recht gehört. Die Weltreligion Afrika. Der Publizist und Theologe Al Imfeld plädiert für eine Weltreligion Afrika. Später in dieser Sendung dann mehr über die provokative Forderung. Zuerst aber zu einem anderen Thema. Dass Juden und Christen heute gemeinsam lehren, das ist bis vor 40 Jahren noch unvorstellbar gewesen. Für Katholiken hat das Zweite Vatikanische Konzil die Wende gebracht, die Türen geöffnet zu einem neuen Verständnis vom Judentum, und das ist am Platz Luzern sofort aufgegriffen worden. Zuerst hat man eine Professur für jüdische Studien eingerichtet und dann vor genau 30 Jahren das Institut für jüdische christliche Forschung. Judith Wipfler über eine interreligiöse Erfolgsgeschichte.
Wer in Luzern katholische Theologie studiert, der muss auch jüdische Studien belegen. Das kann jüdische Philosophie sein oder Literatur oder etwas vom Judentum zur Zeit von Jesus. Der Student Stefan Heinzmann erzählt.
Ganz cool war ein Seminar «Jesus von Nazareth aus jüdischer Sicht». Also das hat mich total fasziniert. Ich habe eine Arbeit darüber geschrieben. Ich denke immer noch sehr viel über das Seminar und die darin behandelten Fragen. Nachher, das umtreibt mich immer noch.
Als etwas hängen bleibt bei den Theologiestudierenden, als sie später auch anders predigen, also zum Beispiel die Juden nicht mehr verteufeln, das bestätigt auch die Franziska Loredan Saladin, die in Luzern Predigen lehrt.
Also es kommt schon etwa vor, dass Studierende, wenn sie ihre Predigten vorbesprechen im Predigtseminar, darauf hinweisen, da haben wir doch etwas gehört, zum Beispiel über jüdische Bestattungskultur, wenn es ums Gleichnis von der Auferweckung vom Lazarus geht. So merke ich es, dass sie etwas versuchen zu übertragen, was sie gelernt haben, in das, was sie jetzt im Predigen erzählen müssen. Und ich merke etwas anderes, dass es so wie eine Scheidung gibt unter den Studierenden. Es gibt die Studierenden, die ich das Gefühl habe, die belegen einfach alles, was es gibt in Judaistik, weil es sie einfach packt. Und es gibt andere, die machen halt einfach Pflicht. Und ja, das wirkt sich dann vielleicht auch weniger aus in ihrer Praxis.
Einer, der es den Ärmel reingenommen hat, ist, wie schon gehört, der Stefan Heinzmann.
Als Theologiestudierender, als Christ, ist man noch immer auf der Suche nach Identität. Man sucht nach seiner Identität, nach Glauben, nach Wahrheit. Da bin ich sehr froh, dass es ein Institut für jüdisch-christliche Forschung hat. Denn als Christ habe ich auch jüdische Wurzeln. Und da werden sie auch thematisiert mit dem Institut.
Ein Institut, das notabene keine unselige Vorgeschichte hat, so wie so viele andere. Institut für jüdische Studien sind nämlich häufig mit der Idee gegründet worden, die Juden zu missionieren, zu taufen. Als es so Luzern anders war, das ist gerade auch für die jüdischen Dozierenden wichtig. Der Historiker Simon Erlanger.
Luzern ist eben gerade nicht in diesem missionarischen Kontext zu verorten. Luzern war von Anfang an dialogisch aufgebaut. Der Clemens Thoma, der Gründer des Instituts, hat das nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil eigentlich aufgebaut mit dem Gedanken, eben, dass man sich auf Augenhöhe begegnet, was in Luzern meiner Erfahrung nach auch durchaus der Fall ist, trotz einer eindeutigen Verordnung an der katholischen theologischen Fakultät.
Mittlerweile zieht das Institut auch viele Studierende an, die gar nicht Theologie, sondern Kulturwissenschaften studieren. Die Vorlesung von Simon Erlanger über die Geschichte der Schweizer Juden zum Beispiel war überfüllt. Darunter auch einige jüdische Studierende. Ihnen bringt das Lehrangebot selber auch etwas, sagt der Simon Erlanger.
Da gibt es ganz klar auch ein jüdisches Interesse daran, also über gewissermaßen die Geschichte vom Dialog raus, wo in Luzern sehr gepflegt wird in der Dialogforschung. Auch jüdische Studierende haben Interesse daran, mehr zu wissen über ihre eigene Kultur, über ihre eigene Geschichte, ihre eigene Identität. Also Luzern ist nicht nur ein klassisches Judaistikinstitut aus der Theologie herkommend, als Hilfswissenschaft von der Theologie. Es ist nicht nur ein Dialoginstitut, sondern eben auch ein modernes Institut für jüdische Studien.
Für die moderne Linie steht auch die Leiterin vom Institut, Verena Lenzen. Das Jubiläumssymposium hat die Bandbreite vom Institut bewiesen. Von den Rabbinen im ersten Jahrhundert bis zur aktuellsten israelischen Literatur. Vom Dialog bis auf höchster Ebene im Vatikan bis hin zum Studienprogramm in Israel. Die Verena Lenzen nennt das Brücke bauen.
Das ist eine Brücke nach Jerusalem und wir fördern durch verschiedene Stiftungen die Studienprogramme in Israel. Das ist einmal das theologische Studienjahr auf dem Zionsberg, ein Exzellenzprogramm, wissenschaftlich ausgezeichnet. Da können evangelische und katholische Theologiestudenten und Studentinnen ein Jahr studieren. Man muss das Fach erleben und leben und das hat man auch, glaube ich, bei diesem Symposium gespürt, dass das alles eine sehr existenzielle Tiefe hat.
Und für die Zukunft, was wünscht sich die Leiterin Verena Lenzen?
Ich wünsche mir eine lebendige Tradition der Begegnung aller Menschen, die engagiert sind in jüdischen Studien oder im jüdisch-christlichen Dialog. Da hoffe ich auf weiterhin eine vitale und kreative Fortsetzung. Und mir sehr wichtig, was auch das Symposium gezeigt hat, dieser Austausch zwischen Schweiz, Deutschland, Israel.
Die Verena Lenzen, Leiterin vom Institut für jüdisch-christliche Forschung an der Uni Luzern, im Beitrag von der Judith Wipfler.
I must have seemed when she told me that she loved me. How unmoved and cold I must have seemed when she told me so sincerely. I just turn and stare in icy silence. What was I to say? What can you say when our love affair is over?
Der Ihr hört der Seis mit der Sendung «Zwischenhalt». Es ist 20 Minuten vor der 7. Das Judentum, das Christentum und der Islam, der Hinduismus und der Buddhismus, die gelten als Weltreligionen. Jetzt kommt aber der Publizist und der katholische Theologe der Al Imfeld und provoziert und sagt, es gibt noch andere Weltreligionen, nämlich die traditionelle afrikanische Spiritualität, die bis jetzt vor allem als faszinierende oder befremdende Folkloren ist wahrgenommen worden, mit Tanz und Trommeln. Der Al Imfeld sieht es eben anders. Er stellt die traditionelle afrikanische Spiritualität auf eine Ebene mit den Weltreligionen Christentum und Islam. Im Beitrag von der Heidi Kronenberg erläutert der Al Imfeld seine provozierende These.
Wir sind nicht über den Kolonialismus hinaus. Das heisst für mich, das Beschämen Afrikas geht weiter. Und deshalb ist es für mich so enorm wichtig zu sagen, nein, ihr gehört zur Welt und eure Religiosität ist Weltreligiosität.
Der Afrika-Experte Al Imfeld. Für ihn sind die Afrikanerinnen und Afrikaner nicht nur Christen und Muslime. Die Afrikaner waren schon vor der Missionierung religiös und nicht einfach Heiden. Sie haben zwar kein heiliges Buch, aber durchaus eine eigene traditionelle Religiosität. Ganz wichtig dabei ist das Verhältnis zur Natur, das die Afrikaner ausgeprägt haben, bis heute. In Afrika ist dem katholischen Theologen bewusst worden, dass es einen Urzusammenhang gibt zwischen Natur, Agrarkultur und Religion.
Agrarkultur und Religion sind eigentlich am Anfang fast eins. Am Anfang des Menschen. Das heißt, der Mensch musste ja von Anfang an, wenn er überleben wollte, etwas pflegen, etwas kultivieren, Kräfte besänftigen oder in Harmonie bringen. Landwirtschaft heißt immer, ich brauche Zeremonien. Ich muss mich mit meinen Pflanzen irgendwie solidarisieren. Ich habe das Wetter, ich muss das befrieden können irgendwie. In dem Zusammenhang bist du automatisch im religiösen Bereich.
Der Urzusammenhang zwischen Religion, Agrarkultur und Natur prägt die afrikanische Spiritualität bis heute. Die Afrikaner haben ein ganzes inniges Verhältnis zum Boden. Das ist für sie beseelt. Gleich wie die Bäume. Die Menschen in Afrika versammeln sich gern draussen und wenn möglich im Schatten unter einem schirmenden Baumdach. Unter einem Baobabbaum zum Beispiel wird gebetet und musiziert, recht gesprochen gespielt und gegessen. Aber die Naturverbundenheit ist nur ein Element der Weltreligion Afrika, wie sie der Al Imfeld versteht. Ein weiteres ganz wichtiges ist die Ahnenverehrung.
Die Ahnen, die leben weiter, genauso wie sie vorher gelebt haben. Es ist auch kein Sühneprozess dann im Jenseits, dass man besser wird, bis man weiterkommt und so weiter. Die leben mit uns, und zwar im Umgekehrt. Wenn wir jetzt aufrecht stehen, stehen sie mit den Füßen zu uns, im Innern der Erde zu uns. Und gehen mit uns und sind mit uns.
Das Gedenken an die Verstorbenen, wo ja jede Kultur kennt, ist in Afrika sehr ausgeprägt und verpflichtend. Auf keinen Fall dürfen wir die Ahnen aus der eigenen Familie, aus dem eigenen Clan vergessen.
Man stirbt erst, wenn nicht mehr an dich gedacht wird. Das heisst also, du bist gezwungen, immer wieder der Ahnen zu gedenken. Und wenn du einen vergisst, dann ist es seine Aufgabe, von seinem Platz aus zu rumoren. Das heißt, zu stören, dich vielleicht sogar krank zu machen. Deshalb auch die ganze afrikanische Medizin beruht sehr stark auf dem. Also da funkt jemand dazwischen, der will dich auf etwas aufmerksam machen.
Die hohe Achtung vor der Ahne sei zwar bewundernswert, aber die Fixierung auf die Toten habe auch Schattenseiten. Oft sind die Ahnen Zündeböcke für alles Schlimme, wo man sich nicht damit auseinandersetzen will. Geht ein Ehebruch, ist eine Frau unfruchtbar oder leidet ein Kind im Fieber, dann funkt sicher ein Tote dazwischen. Die Ahnen können ein Segen sein, aber auch ein Fluch, so der Al Imfeld. Und eine Last. Mit dem aufwendigen Bestattungsritual und den weiten Reisen, die die Afrikaner auf sich nehmen, für ja keine Beerdigung im eigenen Clan zu verpassen. Aus Angst vor der Rache der Ahnen. Neben der Natur- und Ahnenverehrung ist die Betonung der Gemeinschaft ein weiteres Element der afrikanischen Spiritualität.
Die Gemeinschaft ist etwas Essentielles. Und viele sagen auch im Ubuntu, das sei die Definition des afrikanischen Glaubens. Und Ubuntu heißt ja nichts anderes. Ich lebe in dir, du lebst in mir.
Ein afrikanischer Mensch ist nur ein Mensch in der Familie, im Clan. Zusammen beten, zusammen singen, zusammen tanzen und zusammen essen. Das ist afrikanische Spiritualität. Dazu gehört aber auch die Offenheit und gehört Toleranz. Der Afrikaner mische gern Traditionelles und Neues, sagt er Alim Feld. So sei ja auch Christianisierung in Afrika eine Mischung zwischen traditioneller und neu erworbener Religiosität. Und nicht anders sei das mit der Islamisierung südlich von der Sahara.
Der Afrikaner ist weder Schiite noch irgendwie das von diesen, all diesen Unterabteilungen im Islam geworden, sondern er hat das Seinige behalten und hat das ein bisschen islamisiert. So dass du all das Alte, was im Volk, Volkstradition war, aufgenommen haben.
Afrikanische Volkstradition ist ab dem 17. Jahrhundert auch nach Amerika exportiert worden. Über die Sklavinnen und Sklaven. Zwar sind die Sklaven das Christentum eingetrichtert worden, so der katholische Theologe Alim Feld. Aber das Afrikanische sind immer wieder an die Oberfläche gedrungen. Die afrikanische Spiritualität habe Plantagen und Territorien von der Sklaverei erobert. Nicht durch Missionierung, sondern durch Mischung. So sagen in einem verwilderten Katholizismus die afrikanischen Ahnen mit den christlichen Heiligen verschmolzen. Und Geschichten aus dem Alten Testament haben die Afrikaner in Amerika angenommen, weil sie ihre eigene Sklaven- und Migrationsgeschichte drin gespiegelt gesehen haben.
Deshalb ist auch die heutige afrikanische Religiosität sehr alttestamentlich geprägt. Das an den Flüssen in Babylon, das Exil in Ägypten, das sind großartige Zeichen nun auch für sie. Das stimmt auch für sie.
Der Alim Feld resümiert, die Welt der Religion Afrika wandelt sich permanent.
Dieses dauernde Formen, geformt werden, auswandern, wieder neu werden, adaptieren, neu suchen. Das ist Afrika.
Afrika ist heute auf allen Kontinenten präsent. Auch in der Schweiz leben über 50'000 Afrikanerinnen und Afrikaner. Der Alim Feld beobachtet, dass sie sich in den protestantischen und katholischen Landeskirchen nicht sonderlich wohl fühlen.
Der Afrikaner will nicht in eine Kirche gehen, um privat zu beten. Also so etwas Protestantisches also behagt ihm eigentlich nicht. Auch wenn er in die protestantische Kirche geht, muss gesungen werden. Die Predigt gefällt ihm nicht. Afrikanität bedeutet, ich muss die zelebrieren, indem ich tanze, indem ich mich bewege, indem ich Hände in die Luft werfe, indem ich so weit komme, dass ich vielleicht sogar vom Heiligen Geist erfasst werde, wir würden dem nur sagen, in die Ohnmacht fallen. Aber es muss etwas geschehen.
Interessanterweise fühlen sich die Afrikanerinnen und Afrikaner in der Schweiz am besten aufgehoben bei den Pfingstgemeinden. Dort erleben sie einen Gottesdienst, wo sie ihren Glauben auch körperlich ausdrücken können und wo es auch ekstatische Momente gibt.
Da kommt natürlich dieses Pfingstlerische, dieser Heilige Geist, nur entgegen. Ich kenne hier in Zürich drei Pfingstlerkirchen, also Pentecostal Churches. Die sind jeden Sonntag voll. Und da sind das meiste sind Afrikaner. Ja, wenn ich sie frage, ja, warum geht ihr dorthin, heißt es einstimmig. Ja, da fühlen wir uns irgendwie zu Hause. Und das haben die Pfingster fertiggebracht. In einer Form, wo es nicht extra ist, wo etwas Neues drüber gesetzt ist. Sonst, wenn man sie nur jetzt sie betreuen würde, also für die Schwarzen, für die Afrikaner, dann ging es nicht. Da redet gar niemand, das sei für die Afrikaner.
Afrika als Weltreligion. Das ist für den Alim Feld eine Spiritualität, die aus dem Heiligen Geist und nicht aus den heiligen Büchern lebt. Eine offene, flexible, eine kreative Frömmigkeit. Und genau die ist für den Alim Feld in der heutigen multikulturellen Gesellschaft richtungsweisend.
Der Afrikaner kann gleichzeitig christlich sein, islamisch sein und eine neue Form von Pfingstkirche mit sich tragen und so weiter. Also Das ist alles möglich. Und das ist nicht negativ zu sehen. Das ist großartig und somit ist diese afrikanische Religion für mich fast ein Modell der Zukunft. Wie kommen wir aus diesem ewigen religiösen Streit untereinander los?
Der Alimfeld im Beitrag von der Heidi Kronenberg. Er ist der Autor vom Buch «Afrika als Weltreligion – Zwischen Vereinnahmung und Idealisierung», erschienen im Stempfli Verlag. Und morgen Morgen ist der Alimfeld nochmal zu hören in der Sendung «Perspektiven» um 8:30 bei unseren Kollegen von DRS2. Dort führt er seine These über die Weltreligion Afrika noch ein bisschen weiter aus. DRS1, es ist 10 Minuten vor der 7. Ihr hört DRS1 am Samstagabend und wir kommen zum traditionellen Glockengeläut, heute von Dornach im Kanton Solothurn. Und von Dornach hat man noch vor 175 Jahren so geredet. Und der Wohlstand des Dorfes hat sich in den letzten Zeiten bedeutend gehoben, seitdem auf dem Schlosse keine Landvögte mehr hausen. Aus dieser Idylle ist dann später eine Gewerb- und Industriesiedlung geworden. Und nicht zuletzt natürlich durch die Eröffnung von der Jurabahn 1875. Und nach der Jahrhundertwende schliesslich ist Dornach mehr und mehr der Sog von der nahen Stadt Baselgrad und es hat natürlich auch zu einer zunehmenden konfessionellen Durchmischung geführt. Im Jahr 1952 ist die reformierte Kirchengemeinde gegründet worden und vor 3 Jahren endlich hat die reformierte Kirchengemeinde Dornach, Gempen, Hochwald ihr erstes Timotheuszentrum am Gempering nach langem Planen und Bauen können einweihen. Es ist, sage ich jetzt mal so, ein recht eigenwilliger Bau aus hellem Sichtbeton, der für viele Leute zuerst gewöhnungsbedürftig war. Im freistehenden Glockenturm sind erst vor 2 Jahren 3 Glocken aufgezogen worden, je eine für die 3 politischen Gemeinden. Und der Spruch auf der grössten Glocke stammt aus dem 1. Timotheusbrief, der gerade bestens zu der momentanen Jahreszeit passt, wo ja Land auf, Land ab, Erntedankfest stattfinden. Der drauf steht: Alles von Gott Geschaffene ist gut, wenn es mit Danksagung empfangen wird. Wir hören darum jetzt das noch junge Glockengeläut, das zweijährige Glockengeläut von der reformierten Kirche Thornach im Kanton Solothurn als Einstimmung in Sonntag, 30. Oktober.
Thank you.
Das ist das erste zweijährige Gelüt von der reformierten Kirche Dornach im Kanton Solothurn gsi. Es ist 7 Uhr, das sind die Nachrichten.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.